Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Herr, gib uns jetzt dein Wort für unser Herz. Du hast es uns schon oft gegeben und gib uns auch ein Herz dann für dein Wort und hilf uns, dass wir danach leben. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf mit dem, was ich heute hier sage, anschließen an meine Predigt vom letzten Sonntag. Wir haben letzten Sonntag gesagt, ich kann Recht haben und doch falsch liegen. Vor allem, wenn ich Recht haben will in meinem Richten und Kritisieren. Wir haben im Evangelium letzten Sonntag gesehen, dass Menschen zu Christus gezogen werden, nicht wegen unserer moralischen Überlegenheit. Jesus hat das anders vorgemacht. Er ließ Menschen nicht spüren, dass sie verkehrt sind, sondern dass sie geliebt sind. Bei Jesus, haben wir gesagt, ist niemand das, was er angestellt hat, sondern das, was von Jesus von ihm gesagt wird. Er spricht uns zu, wer wir sind. Wir haben gesehen, das Gebot offenbart oft nur Schuld, aber die Liebe offenbart die Gnade. Und wir haben dann zusammengefasst in dem Satz, Menschen ändern sich nicht, wenn sie verurteilt werden, sondern wenn sie geliebt werden. Mit unserem Urteil über andere Menschen meinen wir oft Recht zu haben und liegen doch oft ziemlich falsch. Heute ist das schwierige Thema, das ebenfalls unseren Nächsten betrifft, von der Vergebung uns als Bedenken hingestellt. Ich lese uns den Predigttext aus Kolosser 1, Vers 13 und 14 und bitte, dass wir die Schriftlesung immer im Hintergrund mit vor Augen haben, das, was der Andreas uns gelesen hat. Da schreibt der Apostel Paulus, Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünde. Da ist eigentlich jedes Wort wichtig, zum Beispiel gleich das Wort, Gott hat uns errettet. Das ist also erledigt, das ist passiert, das ist geschehen. Das ist nicht in dem Sinn Vergangenheit, dass es heute keine Auswirkungen mehr haben würde. Aber wir müssen das nicht mehr zustande bringen. Gott hat uns errettet. Wenn man das griechische Wort, das hier steht, wörtlich nimmt, dann heißt es eigentlich, Gott hat uns herausgerissen. Oder stellt euch vor, ein Kind ist gerade dabei, einem Auto auf der Straße zuzulaufen. Im letzten Moment wird das Kind aber zurückgerissen vor der Gefahr, die Vater und Mutter kommen sahen. Und dann sagt dieses Wort des Apostels Paulus, wir werden nicht nur errettet von etwas, sondern wir sind auch errettet zu etwas. Wir sollen Erlöste sein, nicht in einem Niemandsland, sondern im Reich seines lieben Sohnes. Wenn wir das Wort Reich ernst nehmen, dann geht es da ja um Integration. Das ist ein Bereich, in den wir uns integrieren sollen, so wie wir in unser Land uns integrieren. Und das bedeutet, dass man die Kultur dieses Landes, die Werte dieses Landes oder auch die Sprache dieses Landes erkennt und annimmt. Weil sonst hat man Probleme. Und jetzt sagt Paulus, der Heilige Geist hilft uns zum Anschluss an die Kultur des Reiches Gottes. So, dass wir dann auch Botschafter dieses Reiches sein können. Gott hat uns errettet von der Macht der Finsternis. Von der haben wir heute schon kraftvoll gesungen. Und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünde. Und was ist jetzt Vergebung? Das ist für uns oft schon so eine Selbstverständlichkeit geworden, dass wir uns schwer tun zu begreifen, worum es da eigentlich geht. Aber das wollen wir heute neu bedenken, damit wir es wirklich kapieren. Und Vergebung hat immer zwei Dimensionen. Erstens eine vertikale Dimension. Wir bekommen von Gott unsere Schuld vergeben. Aber dann hat Vergebung auch eine horizontale Dimension. Wir sollen denen, die an uns schuldig geworden sind, vergeben, so wie wir es im Vater unser beten. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Das geht miteinander Hand in Hand. Und wenn wir es malen, in die Luft auch nur, entsteht ein Kreuz. Und ich möchte uns heute dazu einladen, dass wir die Sicht, die Vergebung freisetzt, uns zu eigen machen. Da brauchen wir nämlich eine besondere Perspektive, damit wir uns die Sicht, die Vergebung freisetzt, uns zu eigen machen. Und ein zweites möchte ich uns zurufen, dass wir uns die Kraft, die Vergebung freisetzt, zu eigen machen. Und jetzt erinnern wir uns an das Gleichnis, das Andreas gelesen hat. Es ist ja die Antwort auf die Frage des Petrus, wie oft muss ich vergeben? Reicht 7-mal? Das ist doch schon ganz nett, 7-mal jemandem vergeben, der an mir schuldig geworden ist. Aber um dieses geht es in diesem Gleichnis jetzt nicht. Es geht eigentlich einmal heute jedenfalls mir um die Beträge, die in diesem Gleichnis angesprochen werden. Wir gehen ja nicht um mit Zentnern und mit Denaren und Talenten. Aber wenn wir uns das einmal genau anschauen, um was für Beträge es sich hier handelt, dann können wir ein ganz neues Verständnis für Vergebung entwickeln. Da ist eine erste Schuld, 10.000 Zentner. Oder genau übersetzt 10.000 Talente. Das ist die große Schuld des ersten Schuldners. Und dann gibt es eine Schuld von 100 Denaren oder wie Luther übersetzt hat, Silbergroschen. Das ist die zweite Schuld, die in dieser Geschichte eine Rolle spielt. Was ist ein Denar? Ein Denar, so sagt Matthäus 20, in einem anderen Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, ein Denar ist ein Tageslohn. Wenn wir das einmal aktuell quantifizieren, dann kommen wir drauf, bei einem Mindestlohn von 12 Euro haben wir knapp 100 Euro Tageslohn. Ein Talent, ein Zentner, wie Luther übersetzt, das wissen wir auch aus der alten Zeit, sind 6.000 Denare. Das heißt, das sind dann 600.000 Euro. Was sind dann aber 10.000 Talente? 10.000 Talente, die der erste Schuldner schuldet, sind dann 6 Milliarden Euro. Da fragt man sich, wie hat er das überhaupt ausgeben können? Und wie ist er dabei ein Diener geblieben? Das ist ein verdrückter Betrag, da schuldet einer einem anderen 6 Milliarden Euro in heutiger Sicht. Und warum diese Zahl? Ich denke auch deshalb, damit wir begreifen, so groß ist unsere Schuld vor Gott. So groß, dass es von vornherein unmöglich ist, sie zurückzuzahlen. Wenn wir 6 Milliarden Euro Schulden hätten, wäre das völlig ausgeschlossen. Und dann ist es auch irrsinnig, was dieser Diener, der hier diese Schulden hat, bittet: Gib mir etwas Zeit zum Zurückzahlen. Das ist aussichtslos. Es gibt keinen Weg, diese Schuld loszuwerden. Doch es gibt einen, den der Vergebung. Aber für uns gibt es keinen Weg. Und dieses Gleiche sagt ja, wir sind jetzt in derselben Situation. Und wir sollen uns bewusst machen, mit keinem guten Werk, mit keinem religiösen Handel können wir zurückzahlen, was wir Gott schulden. Und dann die Logik der Bibel. Deshalb brauchen wir einen Erlöser, einen, der für uns bezahlt. Und das Evangelium sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er sein Kostbarstes, sein Wertvollstes, sein Teuerstes gab, in den Tod gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So geht Gott um mit unserer Schuld, 6 Milliarden Euro. Aber dann hat dieser Knecht, dieser hochverschuldete Knecht, selber einen, der ihm was schuldig ist. Und zwar 100 Denare, wenn wir das gemäß unserer Gleichung umrechnen, dann sind das 10.000 Euro Schulden. Und wir fragen uns, warum dieser Betrag? Ich denke, Jesus verwendet die Zahlen sehr bewusst, nicht zufällig. Und wenn wir uns das vor Augen halten, 10.000 Euro, das ist eine bedeutende Schuld. Das ist durchaus eine Menge Geld. Stellt euch vor, ihr habt jemandem 10.000 Euro geliehen und ihr kriegt sie nicht zurück. Das wäre schon auch ein Problem. Auf 10.000 Euro kann man nicht einfach verzichten. Das ist ein großer Verlust. Wenn wir es jetzt übertragen gleich einmal, dann sagen wir, es gibt in unserem Leben große Verletzungen, großes Unrecht, schwere Belastung. Unentschuldigte Schuld, da hat sich jemand bei uns nicht entschuldigt. Und aus dieser Perspektive ist das durchaus eine große Schuld und rechnerisch richtig. Jawohl, große Schuld. Aber jetzt kommt der Punkt. Das, was andere uns schulden, womit andere an uns schuldig geworden sind, ist nur dann groß, wenn wir es nicht vergleichen mit den 6 Milliarden, die uns erlassen wurden. Und dieses Gleichnis lädt uns ein, jetzt zurückzutreten und wirklich einmal zu vergleichen. 6 Milliarden hat Gott bei mir gecancelt. Und ich sage, ich habe das Recht zu grollen, dem, der an mir schuldig geworden ist. Also wenn ich der Teufel wäre, Gott sei Dank bin ich kein Teufel, nicht der Teufel, dann würde ich beständig daran arbeiten, dass alle Menschen nicht die 6 Milliarden sehen, die ihnen erlassen worden sind, sondern nur das Unrecht im Auge haben, das ihnen passiv angetan wurde. Ich würde nur auf das eigene erfahrene Böse fokussieren lassen, wenn ich der Teufel wäre. Und ich würde die viel größere eigene Schuld des Menschen ausblenden und die Menschen stolz sein lassen, denn Stolz killt die Vergebung. Und Vergebung ist ja im Neuen Testament nicht einfach automatisch da. Schuld wird vergeben, wenn sie bekannt wird. 1. Johannes 1,9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir aber sagen, wir haben nicht gesündigt, wir sind im Recht mit unserem Groll, dann machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Wir sollen im Bekennen unserer eigenen Schuld unseren Stolz zerbrechen. Aber wir sagen, ich bin doch nicht so schlecht. Dabei musste Gott seinen Sohn für mich ans Kreuz geben, damit mir vergeben werden kann. 6 Milliarden. Mein Stolz tötet dann aber auch mein Vergeben. Dann will und kann ich anderen nicht vergeben. Das raubt mir dann den Segen, das blockiert mein Herz. Alles, was wir dann sehen, ist nur das, was uns angetan wurde. Und dann sind wir nicht mehr darauf aus, anderen zu vergeben. Deshalb können wir auch in der Kirche nicht aufhören, von der Sünde zu sprechen. Das empfinden ja viele oft als lästig. Aber wir werden das nicht löschen. Und zwar schlicht und einfach deshalb nicht, weil wir den Leuten sonst den Segen und das Wunder der Vergebung Gottes rauben. Aber wenn wir zugeben, ja, ich bin schuldig im Sinne der Anklage, dann öffnet sich unser Herz für das Wunder der Vergebung. Denn Schuld und Sünde ist ja nur dann ein Problem, wenn es keine Vergebung gibt. Wenn es aber Vergebung gibt und es gibt Vergebung, dann erkenne ich, täglich bin ich abhängig von der Gnade Gottes. Und dann öffnet sich mir eine Tür zur Freiheit. Und dann öffnet sich mir eine Tür zum Frieden. Und dann ist es egal, wie lange ich lebe, dann kann ich auch gehen, wenn es Zeit ist. Und darum wollen wir uns am heutigen Sonntag erinnern lassen an das Größenverhältnis. Welchen Betrag vergleichsweise Gott bei uns gelöscht und gestrichen und gecancelt hat. Damit wir eine neue, andere Mentalität entwickeln, eine andere Sichtweise. Vor allen Dingen, dass uns dann auch ein Anliegen wird, andere Menschen mit in den Himmel zu bringen. Immer in dem Bewusstsein, dass selbst schlimmste Lebensumstände die Tatsache der Vergebung nicht ändern können. Jesus hat für mich bezahlt, mit seinem teuren Blut. Das reinigt mich von aller Schuld. Und bezahlte Rechnungen müssen einen nicht mehr kümmern. Darum lasst uns die Sicht, die Vergebung freisetzt, uns zu eigen machen. Und noch eins, lasst uns die Kraft, die Vergebung freisetzt, uns zu eigen machen. Wir haben ja vielleicht überhaupt keine Vorstellung davon, was dadurch in Bewegung kommen kann, wenn wir bereit sind, auch einmal zu vergeben. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese schaurige Geschichte von den 21 entführten koptischen Christen aus Ägypten, die als Gastarbeiter in Libyen gelandet waren, die dann entführt worden sind durch IS-Kämpfer und am Strand von Sirte in Libyen hingerichtet wurden. Die Tat wurde über ein Internetvideo bekannt. Ein 5-minütiger Film wurde am 15. Februar 2015 unter dem schlimmen Titel, den IS geschrieben hat, eine in Blut geschriebene Nachricht an die Nation des Kreuzes verbreitet. Und in dem Video ist zu sehen, wie schwarz gekleidete Männer die einheitlich in orangefarbene Overalls gekleideten Opfer an einen Strand schleppen. Und ein Sprecher der IS-Gruppe sagt, man stünde heute im Süden Roms, in Libyen. Und an den Westen adressiert erklärt der Sprecher der Gruppe: Wir werden das Meer mit eurem Blut tränken. Und im Anschluss ist zu sehen, wie die Extremisten die Opfer enthaupten. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Einige Zeit später tritt eine Mutter eines Ermordeten in einem Interview auf und antwortet auf die Frage, was mit den Mördern ihres Sohnes geschehen sollte. Und die Mutter sagt auf sage und schreibe, dass sie das Wunder der Vergebung durch Jesus erfahren. Und dieses Zeugnis dieser Mutter hat zu einer kleinen Erweckung im Umkreis dieser Familie geführt und zeigt uns die Kraft, die Vergebung freisetzt. Lasst uns diese Kraft zu eigen machen. Beten wir zunächst einmal für die, die uns verletzt haben. Beten wir für die Wiederherstellung und Heilung zerstörter Beziehungen. Und lassen wir uns einladen, durch die riesige Vergebung Gottes selbst zu vergeben. Lassen wir den Groll los, lassen wir ihn gehen und fahren. Warum? Weil Gott uns errettet hat von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünde. Und darum passt auch der Wochenspruch an den Schluss hier an dieser Stelle, Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Herr, hab Dank, dass du uns unsere Schuld vergeben hast. Hilf, dass wir unsere Situation erkennen in deinem Lichte, dass wir unendlich in deiner Schuld stehen und dass du alles gelöscht hast. Und dann lass auch uns bereit sein, denen zu vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Dass wir nicht in Bitterkeit und Groll versinken, sondern loslassen, frei werden, Frieden finden, Freude erfahren. Lass uns vom Wunder deiner Vergebung herkommen und anderen, die an uns schuldig geworden sind, von ganzem Herzen vergeben, damit wir Bürger deines Reiches sind und dann auch Botschafter deiner Kultur in deinem Reich sein können. Amen. Zum Bedenken des Gehörten jetzt ein nachdenkliches Lied. Weiß ich den Weg auch nicht.
Thank you.